Lara, vergiss es. Also Podcast, das läuft jetzt nicht mit uns beiden, weil du fandest jetzt meine Predigt Blödsinn. Also, weißt du?
Herzlich willkommen. Jetzt kann ich sagen, Jesus und Pizza, der Predigt After Talk.
Hallo, hallo.
Klingt auch irgendwie schön. Mhm. Miki und ich wieder zu zweit diese Woche. Miki, ich fand es letzte Woche extrem cool und ich freue mich, dass wir diese Woche einfach, also dass wir es einfach wieder durchziehen. Es fühlt sich gut an.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ich hoffe, die Zuhörer finden es auch gut. Wir langweilen sie nicht, aber ich glaube nicht, hoffentlich.
Ja, also das wird jetzt eine Wahrheit sein, die wir rausfinden werden. Ja. Oh, super gute Überleitung zu unserem Thema, denn du hast am Sabbat gepredigt zum Thema Wahrheit.
Genau.
Wir haben es letzte Woche schon angeteasert. Ich habe versucht, schon ein bisschen was aus dir rauszukriegen. Das Thema ist riesig. Ja. Und du hast dann eine Predigt darüber gehalten, die man sich auch jetzt gerade schon, wenn man sie jetzt noch nicht gehört haben sollte, auf unserem anderen Kanal FGZ Waldfrieden anhören kann. Aber ich würde sagen, Miki, was ist denn, kannst du eine Kernaussage aus deiner Predigt rausfiltern? Könntest du jetzt irgendwie in ein, maximal zwei Sätzen sagen, darum ging's?
Na, ich wollte, also die Texte, die mir entgegengesprungen sind, haben zwei Dinge gezeigt. Eine Sache ist, Wahrheit ist nicht nur subjektives Empfinden, ja, also nicht nur das, was ich mir selber bastle, sondern es gibt etwas Übergeordnetes, was wahr ist. Und die zweite Sache, das heretisch klingt es vielleicht ein bisschen, dass es am Ende des Lebens vielleicht gar nicht auf die Wahrheit ankommt, sondern auf die Person, die hinter der Wahrheit steht, nämlich Jesus Christus, ja. Weil wir merken, dass viele so argumentative Wahrheiten, die unser Leben so prägen im täglichen Leben, wofür wir kämpfen, wofür wir alles geben, dass die am Ende seltsamerweise überhaupt keine Rolle mehr spielen, ja, sondern da andere Dinge eine Rolle spielen, was sie nicht weniger wichtig macht oder so, aber trotzdem dann doch nicht entscheidend am Ende. Das waren so die Aussagen, die in der Predigt vorgekommen sind.
Mhm. Okay. Jetzt interessiert mich natürlich, wie war die Resonanz?
Es haben sich ganz andere Leute jetzt gemeldet als letzte Woche. Ja, das ist doch interessant. Und ich habe sie jetzt nicht gefragt, wie sie es letzte Woche fanden. Ich vermute mal nicht so gut wie diese Woche. Aber die Leute, die dieses Thema heute gut für sich fanden, haben offensichtlich so einige Fragen, ja, an das Thema Wahrheit. Also wie viel richte ich aus in meinem Leben anhand von Überzeugungen, die ich habe, für die ich wahrhalte? Gerade jetzt in der Pandemiezeit, die Impffrage, die ist ja mega gekoppelt genau an die Frage. Also was ist wahr und was ist nicht wahr. Ne? Mhm. Und das ist schon krass, also dass die eine sagt, ihr habt doch alle einen Knall. Ich meine, wie kannst du das für wahr halten und aufgrund dieser Überzeugung quasi so eine krasse Entscheidung treffen, dich impfen oder nicht impfen zu lassen. Ne? Mhm. De facto sind wir alle keine Experten. Ich weiß nicht, hast du dir jetzt 7 Paper durchgelesen zum Thema mRNA oder so? Also ich habe 2, 3 Artikel darüber gelesen, habe gespürt, dass ich völlig überfordert bin bei der Thematik, habe so Grundwissen irgendwie. Und am Ende habe ich meine Wahrheitssuche auf die Vertrauensschiene gelegt. Ich habe gesagt, ich vertraue anderen Leuten, dass sie die Wahrheit kennen über ein Thema. Ne? Mhm. Und aufgrund von Vertrauen, interessanterweise, treffe ich eine Entscheidung für mich. Und das ist schon, jetzt merken wir es mit der Impfgeschichte seit langem zum ersten Mal, okay, eine Überzeugung von etwas hat massive Auswirkungen auf mein Leben. Ich meine, wann hatten wir das letzte Mal das so prägnant wie jetzt? Und deswegen, glaube ich, hat es einige angesprochen, weil sie genau in diesem Denkschema sind gerade. Ne?
Das ist so witzig, als du gerade das beschrieben hast, habe ich in meinem Hinterkopf gedacht, so, ja, ich habe es mir nicht durchgelesen, aber ich habe ein gutes Netzwerk aus Medizinern und Wissenschaftlern.
Genau.
Und als du dann das mit dem Vertrauen gesagt hast, wo ich dachte, ja genau, denen ich vertraue, dass die mir die Wahrheit sagen.
Und die auch überzeugt sind von etwas, ja. Ja, und das wird dann kompliziert, ne? Weil wenn dann ein anderer kommt, der auch kompetent ist und zu einer ganz anderen Schlussfolgerung kommt, ne? Und jetzt stehst du da und sagst, okay, was mache ich denn da jetzt, ne? Mhm. Ja, also ich bin geimpft zum Beispiel aufgrund von Vertrauen. Ich muss ehrlich sagen, teilweise auch aus Gemütlichkeit, wenn ich ehrlich bin, ja, weil ich will, dass das Ding vorbei ist und dass die Welt wieder weiter funktioniert. Jetzt kommt aber die Phase, wo unsere Kinder quasi geimpft werden sollen. Beziehungsweise unsere 13-jährige Tochter hat die PCR-Tests nur bis zu Weihnachten, wie ich verstanden habe, umsonst. Mhm. Ab dann geht es nicht mehr mit ins Kino, Restaurant und so weiter. Ne? Und interessanterweise werde ich jetzt ein bisschen anders, als wenn es um mich selbst ging. Ja? Mhm. Also da reicht mir nicht nur einfach ein Zeitungsartikel oder zwei Ärzte, die gesagt haben, jawohl. Auf einmal interessiere ich mich für das Thema viel, viel intensiver. Also ich will es jetzt selber wissen. Komisch, ne? Mhm.
Mhm. Ja, also finde ich nicht komisch.
Nein, aber das ist so eine Knackfrage gerade. So, okay, glaube ich an etwas und ist mein Glaube an etwas so stark, dass ich sogar bereit bin, eine Entscheidung dafür zu treffen, ne? Mhm. Die Auswirkungen hat offensichtlich. Und ich hätte nie gedacht, also dass das Thema irgendwann mal die Brücke schlagen wird zu dem eigentlichen theologischen, geistlichen Thema. Nämlich die Frage, kann es sein, dass deine Glaubensüberzeugung von einer gewissen Wahrheit auch Effekte hat auf dein persönliches Leben? Ne? Mhm.
Mhm. Mhm. Ja. Ich habe bei einem Punkt, habe ich gedacht, boah, krass, ich würde gerade so gerne in die unterschiedlichen Köpfe gucken, was da jetzt gerade los ist, während du sprichst. Du ahnst es wahrscheinlich, der Moment, als du einfach mal so ein paar Dinger rausgefeuert hast, so das und das ist falsch, das und das ist falsch, dass wir in einer Hölle schmoren, ist falsch. So ein paar Sachen, wo glaube ich, einige Leute sich irgendwie seit Jahren drüber streiten oder diskutieren und die einen sagen das und die anderen sagen das und du hast einfach, ich weiß nicht, wie viele Punkte das gewesen sind, aber das einfach mal so nacheinander rausgeknallt. Mhm. So, also erste Frage erstmal, kam dazu im Speziellen was? Kam da jemand und hat gesagt so, also Miki, Punkt 1, 2 und 5 schon, aber 3 und 4, da müssen wir nochmal drüber sprechen.
Nee, noch nicht, aber es werden sich jetzt auch Leute das erstmal anhören und mir dann schreiben oder mich anrufen, wie sonst auch. Aber das ist ja interessant, also dass die Kategorie wahr, ich meine, was ist denn das Gegenteil von Wahrheit, ja? Das ist nämlich Lüge oder falsch sein, richtig und so. Diese Kategorie, die tun uns unheimlich schwer mittlerweile mit diesen Kategorien, ja. Also exklusiv etwas für sich zu beanspruchen oder anders, das Dumme aber an der ganzen Geschichte ist, dass Jesus extrem liebevoll zu Menschen ist, aber in der Sache extreme Grenzen zieht. Und gerade in dem einen Fall, wo er mit der Samariterin dort spricht und sagt, ihr betet falsch an. Also das ist nun mal so. Also er sagt, das ist jetzt nicht deine Perspektive. Und vielleicht hat er auch Verständnis. Also für ihre hat er ja auch. Ich meine, moralisch ist die ja vom anderen Stern, die Frau. Und der grätscht dir da gar nicht rein. Also es ist jetzt nicht so, dass er dir da fertig macht oder so, sagt ja beim selben Atemzug, weißt du was, so wie du anbetest, das läuft nicht, ja. Mhm. Aber eines Tages wird es sowieso alles obsolet sein, was hier gerade passiert, die Art und Weise, wie wir anbeten. Und da glaube ich, ist es, also ich bin jetzt nicht so der Preacher, der rausgeht und mit einem Schild in der Fußgängerzone steht und sagt, das ist falsch. Nur ich frage mich, wo die Verantwortung anfängt, ja, Menschen zu erklären, Leute, es gibt nicht nur das Gute, sondern es gibt auch etwas, was einfach biblisch gesehen zumindest nicht richtig ist. Ja. Also keine Ahnung, Bluttransfusion zu verweigern aus religiösen Gründen ist für mich einfach grundfalsch. Das ist jetzt ist zwar eine Überzeugung von einer Person, ist okay, ich respektiere die Person voll und ganz, nur das ist einfach nur falsch, ja, jemanden sterben zu lassen, weil man keine Bluttransfusion geben kann. Aus einer Ableitung von einem Bibeltext, ja, der dir ja sagt, dass das Leben im Blut selbst ist und so weiter, das ist strange. Ja, oder ich habe da die Heiligen angesprochen, die Hölle und all diese Dinge.
Genau, genau. Und ich fand das, also ich finde es spannend, weil, ich meine, du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, so in unserer Gesellschaft machen wir das immer weniger, dass man sagt so, hey, das ist so und so und hier haben wir was Falsches, hier haben wir was Richtiges und das haut jetzt auch jemand einfach raus und sagt das jetzt ohne Verschnörkelung oder ohne irgendwie eine Verschleierung oder so oder irgendeine Relativierung.
Ja.
Ich kenne auch einige, die, wenn sie predigen, sagen, nee, ich möchte aber nicht, dass das aufgenommen wird, weil ich habe keinen Bock, dass mich dann alle möglichen Leute anschreiben und man dann da so ein, ja, also man dann da irgendwie so ein Pool aufmacht für Leute, die sich dann daran irgendwie so krass aufhängen. Warum bist du da jetzt so deutlich?
Also ich finde mich ehrlich gesagt überhaupt nicht deutlich. Also das ist ja, also ich weiß ich nicht. Also wenn man sich so die ganzen, wie heißt dieser Prediger aus Bremen, ja, der dort reingehauen hat und über alles Mögliche gepredigt hat. Ich habe vergessen, wie er heißt. Das ist ein evangelischer Prediger, der steht da vorne und ballert rein ohne Ende. Ja, und ist in der Presse gewesen. Er wurde schon verklagt wegen Hassrede und so weiter. Ja, also da gibt es schon andere Kaliber. Und interessanterweise aber, wir kommen in der Post-Trump-Welt, ne, wo Menschen offensichtlich extrem angezogen werden von klaren Aussagen. Ne? Und mir tut es halt immer leid, dass Extremisten, sage ich mal, in Anführungszeichen, für sich selbst beanspruchen, Klarheit zu sprechen. Ja, und aber offensichtlich gibt es ja ein Vakuum in der Gesellschaft, wo Leute einfach endlich mal eine klare Aussage hören wollen und nicht permanent nur im Konjunktiv relativiert 7 Möglichkeiten hinserviert bekommen und jetzt such mal selber oder sowas. Ja, und da wünsche ich mir von der Kirche schon, jetzt nicht so radaumäßig oder so, dass man jetzt rausgeht, aber schon hier und da mal eine klare Aussage, weil ich merke, dass Menschen direkt fragen und dann manchmal kann man nicht direkt antworten mit Ja oder Nein, verstehe ich schon. Mhm. Aber ich merke ganz, ganz viel unzufriedene Menschen, die mit Fragen kommen, aber mit unbeantworteten Fragen auch wieder gehen und sagen, naja, eigentlich bin ich jetzt nicht schlauer geworden in der ganzen Geschichte. Mhm. Und ich, warum das problematisch geworden ist, glaube ich, hat einfach damit zu tun, dass wir es verlernt haben, soziologisch gesehen, keine Ahnung, aus welchen Gründen, zwischen Sache und Person zu trennen. Also wir koppeln Positionen direkt an Identität einer Person. Das heißt, es ist fast unmöglich geworden, in der heutigen Gesellschaft völlig konträrer Meinung zu sein, ja, und trotzdem Best Friends zu bleiben. Ja? Also man fühlt sich als Person angegriffen, wenn einem die Meinung letztendlich nicht passt, ja, und das muss man trennen voneinander, ja, das heißt, wenn ich jetzt von vorne sage, dass, keine Ahnung, dass ich denke, dass der Sabbat der biblische Ruhetag ist, weil ich der festen Überzeugung bin, weil Jesus ihn gehalten hat, weil er in der Schöpfung verankert ist, weil er in 10 Geboten ist und bla 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 bla, ich persönlich denke nicht eine Sekunde daran, einen Menschen, der nicht den Sabbat hält, irgendwas abzusprechen oder zu sagen, der ist schlecht oder der denkt falsch und so weiter. Aber diese Verbindung wird dann gezogen nach dem Motto, wenn ich anderer Meinung bin als du, bedeutet es, dass du mich minimierst in meinem Wert, in meiner Persönlichkeit, in meinem Empfinden und so. Und ich sage, Empfindungen sind nur Empfindungen, ja. Die sind nicht real, das sind Luftblasen, die zerplatzen irgendwann mal. Du bist trotzdem dieselbe Person, die ich mag oder nicht mag, ob du jetzt das oder das siehst oder so. Also ich sehe da, meine besten Kumpels in Berlin sind alles Moslems, verstehst du, was ich meine, ja? Aber da sitzen wir halt bis 5 Uhr morgens irgendwo im Café, früher ging das, da haben wir uns halt die Theologie um die Ohren gehauen und sagen, nee, Mohammed ist nicht. Der Prophet sagt, nein, Jesus ist geschaffenes Wesen, meine Güte, wir essen am nächsten Morgen trotzdem. Nee, nicht am Morgen den nächsten Döner, aber nächsten Tag. Und so weiter. Und wenn sich da alle mal ein bisschen entspannen würden, sage ich mal in der Frage, wie Paulus es übrigens getan hat in seiner Gemeinde, dann würden wir auch weiter wachsen. Weil wenn ich nicht in der Lage bin, auch mal von dir zu hören, dass ich falsch liege, dass du mir mal was um die Ohren haust, das sagt, das stimmt gar nicht oder so. Ich meine, an welcher Stelle soll ich denn jemals wachsen? Also wo soll ich mich hinterfragen? An welcher Stelle, ja, weißt du so, also zum Beispiel, du fandest meine Männer, Frauenpredigt absolut schrecklich und so, ja, und du empfiehlst es niemandem, sie zu hören. Ja, genau. Was soll ich denn jetzt machen? Also jetzt könnte ich ja sagen, also Lara, vergiss es. Also Podcast, das läuft jetzt nicht mit uns beiden, weil du fandest jetzt meine Predigt Blödsinn. Also weißt du, ist doch absurd, sowas genau in der Kategorie zu denken.
Total.
Ich glaube, wenn man merkt, man liebt die Menschen generell, dann ist es, glaube ich, auch einfach auch zu ertragen, dass man einfach für sich etwas beansprucht und sagt, jawohl, ich glaube, das, was du denkst, ist einfach nur falsch. Hab dich aber trotzdem lieb.
Ja, aber ich, also, jetzt muss ich mal gucken, wie ich die Frage stelle. Also, weil ich finde das auch total. Und ich habe mal bei irgendeinem, aber das ist schon Jahre her, deshalb keine Ahnung, ob sich die Welt bis dahin so gedreht hat, dass es jetzt total falsch ist, aber bei irgendeinem interkulturellen Training, was ich mal gemacht habe während des Studiums, hat die Referentin gemeint, dass das eine sehr deutsche Eigenschaft ist, sich zu streiten auf einer sachlichen Ebene und dann aber sich beim Kaffee dann halt super zu verstehen. Und das, wenn dann andere Kulturen mit dabei sind, die das dann überhaupt nicht fassen können, so wie die sich dann so an die Gurgel gegangen sind, auf einer eben, wie gesagt, inhaltlichen Ebene und das aber eben so trennen konnten von dem Privaten und sich dann eben beim Kaffee dann getroffen haben und halt über ihr Wochenende geplaudert haben. Ich würde das auch eher so sehen, beziehungsweise ist das so der Alltag und die Realität, in der ich mich befinde, dass ich da jetzt nicht das Gefühl habe, dass man direkt auf so einer persönlichen Ebene sofort ist, sobald man sich jetzt inhaltlich nicht einig ist. Was ich aber im Miteinander mit anderen Gläubigen häufig erlebe, ist, ich erlebe das oft, dass man den anderen nicht sein lassen kann. Und das stört mich dann. Also man diskutiert über eine Sache, irgendwas, weiß ich nicht, was darf man am Sabbat, was darf man nicht so, oder was darf man essen, was darf man nicht, oder ist das jetzt richtig oder ist das jetzt richtig? Und dann sagt der eine das und der andere sagt das und jeder bringt seine Argumente vor. So, und ich denke mir dann immer so, ja, okay, agree to disagree, ist aber dann auch in Ordnung für mich, so, weil am Ende. Also hat das ja jetzt keine direkte Auswirkung dann auf mein Leben, wenn der andere das eben anders sieht. So. Und erlebe dann aber oft, dass das Gegenüber das dann nicht so sieht, dass es dann in Ordnung ist, sich dann zu lassen. So. Sondern dass dann so einen missionarischen Eifer entwickelt, mich dann aber jetzt davon zu überzeugen, dass die Wahrheit, die derjenige für sich erkannt hat, dann doch auch meine werden soll. Und streng genommen, wenn du jetzt, ne, dich vorne hinstellst und sagst so, hey, guck mal hier, das und das ist wahr, das und das ist falsch, so. Klar, da sagst du dann so, hey, das basiert auf einem Faktenwissen, aber dann sagt vielleicht jemand anderes, ne, also Bibelauslegung, ich lege es da anders aus. So, ich finde es total in Ordnung, meine Frau zu vermöbeln.
Ja, genau. Und da sind wir genau bei dem Thema angekommen. Also Menschen mit einem starken Sendungsbewusstsein, die aber die Erlösung quasi oder die Rettung am Ende der Zeit so als oberstes Ziel irgendwie sehen und die das verknüpfen nicht an einer Person, nämlich Jesus Christus, sondern an einem Faktenkatalog oder Wahrheitenkatalog, die können natürlich nicht ruhig schlafen, solange sie dich nicht davon überzeugt haben, dass du in allen 27 Punkten auf der richtigen Linie bist. Ja? Und ich unterstelle diesen Leuten ja auch, tatsächlich, dass sie ein wahres Bedürfnis haben und Angst um die andere Person. Die sagen, wenn die das nicht checkt, die Person, wenn sie das nicht verstanden hat, dann wird sie große Schwierigkeiten haben, Gott anzunehmen und dann am Ende gerettet zu werden. Also ich unterstelle jetzt erstmal positiv, dass da so eine Grundmotivation da ist. Ja? Natürlich gibt es auch andere Leute, die zynisch alles kaputt machen, was vor ihnen steht und sagen, ihr seid alle blöd und ich glaube richtig und so. Und genau das ist der Knackpunkt, das hat die Predigt versucht am Ende auch irgendwie zu klären, dass ich sage, bei aller Richtigkeit von Fakten, die wir irgendwie aus der Bibel herausgelesen haben, ich persönlich bin nicht ein Nachfolger des Sabbats, sondern ich bin ein Nachfolger von Jesus Christus. Ja? Und deswegen sage ich, am Ende, am Sterbebett, wenn ich Leuten da die Hand halte und mit denen rede, kein Mensch redet mehr über Theologie, weißt du, oder irgendwelche Feinheiten im theologischen Bereich. Sondern es ist die Frage, wird Jesus da sein oder wird er nicht da sein? Das ist die letzte und die allerletzte Frage und die verbindet alle Menschen dann am Ende, wenn sie denn an ihn glauben oder nicht. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass solange wir gesund sind, leben, Überzeugungen ja haben wollen und wir wollen ja fundierte Überzeugungen haben, die auf etwas fußen, aufgebaut sind Und das finde ich einen mega spannenden Prozess, sich da auf die Suche zu machen, zu gucken, zu streiten, zu gucken, weißt du so, sagen, okay, ist ja auch, ich finde, es ist eine krasse Errungenschaft auch in einem Erwachsenenleben, zu einer neuen Überzeugung mal zu kommen, weißt du? Zu sagen, okay, ich habe was Neues gelernt und auch, weil ich etwas Neues gelernt habe, lebe ich jetzt auf einmal danach. Also ich finde es mega erwachsen und fortschrittlich, dass der Mensch sich entwickeln will und lernen will, anstatt quasi das zu bewahren und zu zementieren, was er vielleicht in der Kindheit gelernt hat. Sagt, ab jetzt werde ich mich nie wieder ändern, werde nie etwas Neues dazulernen und so. Und da gebe ich dir recht. Also es gibt Menschen, die können locker damit umgehen. Es gibt Menschen, die fühlen diesen Drang, dich überzeugen zu müssen und dir zu erklären, wo die Gefahr darin liegt, dass du gerade falsch glaubst, wie du glaubst. Ne? Und das sind nicht sehr angenehme Zeitgenossen, muss man sagen, leider. Ja. Ja. Das ist ja intern in einer Kirche ja schon so, ja. Geschweige denn, wenn verschiedene Religionen nebeneinander sitzen und man versucht, sich dann noch über diese großen Barrieren zu springen, das ist dann ja heftig.
Ja.
Aber Jesus war auch so, komischerweise. Weißt du, also Jesus hat eine Aussage getroffen und die ist krass. Er sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Was machst du mit dieser Aussage? Also das ist...
Ja, aber also, der hat ja irgendwie nochmal eine ganz andere Stellung dann gehabt.
Er so, darf
weil er war halt einfach der Boss.
Der gute Boss.
So, das ist doch genauso wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn wir jetzt irgendwie diskutieren darüber, wie es in der Notfallchirurgie läuft, so... Ja. Dann können wir alles Mögliche behaupten und ich kann sagen, ja, aber Miki, das ist so. Und dann sagst du, ja, aber Lara, das ist so. Und dann haben wir halt einen Notfallchirurgen da und der sagt dann, ja, nee, es ist so. Und dann sagen wir halt exakt gar nichts mehr, sondern dann sagen wir halt, ach so, okay.
so, ach so.
Und das ist ja, also das ist ja irgendwie das auf der einen Seite Interessante, aber auf der anderen Seite halt auch das Schwierige am Glauben. Du hast halt nicht den einen, der halt sagt, ey Leute, ich habe das Ding geschrieben, so. Ne, ich habe das so und so gemeint, so ist es. Und dann würden wir alle sagen, ach so. Sondern wir sind halt alle jetzt irgendwie ein paar tausend Jahre später und sagen halt, naja, aber ich habe es so verstanden. Und der andere sagt, ja, aber nee, ich glaube, das und das war gemeint. Und sagt der Nächste, du musst es im Kontext betrachten.
Ja, natürlich gibt es Fragen wie Götzenfleisch oder so, also, die du aus verschiedenen Perspektiven dir anschauen kannst. Nur wenn Jesus sagt, du sollst deine Frau nicht betrügen, ja, dann gibt es keine zwei Meinungen dazu. Also es gibt jetzt nicht verschiedene Perspektiven auf dieses Thema. Oder wenn jemand sagt, du sollst nicht das Böse mit Bösen vergelten, sondern mit dem Guten, das ist eine klare Aussage, die er dort trifft. Wenn er sagt, keiner kommt zum Vater außer durch mich, ja, dann kannst du sagen, was ist damit gemeint? Aber de facto, wenn wir alle ehrlich sind, dann wissen wir, was damit gemeint ist und hat nicht 27 Interpretationsmöglichkeiten und so. Das heißt, in Spitzfindigkeiten, in kleinen Detailfragen, in Lebensstilfragen oder was weiß ich, oder in allen Dingen, die nicht in der Bibel stehen, ja, da haben wir sehr viel Spekulation, sehr viel Verhandlungsspielraum und so. Aber bei manchen klaren Aussagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann gibt es natürlich Follow-up-Fragen, was bedeutet das, wer ist mein Nächster und so weiter, aber die Grundausrichtung ist eine relativ klare. Und deswegen sage ich, falsch ist das, was nicht in der Bibel steht, im Sinne von, wenn ich ein Konstrukt aufbaue, ein religiöses, kann es aber nicht durch die Heilige Schrift irgendwie untermauern, dann kann ich sagen, okay, ich kann ein eleganteres Wort benutzen und sagen, das ist im Bereich der Spekulation oder so, ja. oder ich sage, es ist halt falsch, weil es in der Bibel nicht steht. Also ich habe die Heiligen zum Beispiel angesprochen, ja. Also ich will da wirklich niemand zu nahe treten und so. Aber die Vorstellung, dass du jetzt, Lara, stirbst, ja, und wir als Kirche dich zu einer Heiligen erkoren haben und meine Kinder und meine Enkelkinder dann zu der heiligen Lara beten, damit
kann ich nichts Falsches drin erkennen.
Genau, damit sie gerettet werden und so weiter. Da sage ich, okay, das ist ein Konstrukt, in sich vielleicht schön, tröstend an manchen Stellen, was auch immer, ja, aber es ist nicht biblisch zu halten dieses Jahr. Und dann, was soll ich da anderes sagen, außer, nee, ist nicht von einem guten Boss genehmigt.
Ja.
Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Also ich laufe jetzt nicht rum und klopfe an die Tür, sage, wissen Sie was? Ich will Ihnen gerne erklären, warum ich Heiligenverehrung als nicht biblisch halte. Ist doch
Naja,
Käse. Also
klar.
ich meine, das ist nicht meine Aufgabe hier auf dieser Welt, hier
Ja.
Korrektur zu lesen. Also das ist eine
Ja,
ganz andere
ja.
Geschichte. Aber wenn mich jemand fragt, dann sage ich ihm das.
Ja, also ne, du hast eine der beziehungsweise eine der Kernfragen war, wer ist Wahrheit? Und ich finde es einfach immer schön, wenn man bei solchen Diskussionen, wo man sich einfach nicht einig ist, wenn man einfach sagen kann, so, hey, ne, und damit gehen wir jetzt ins Gebet, weil am Ende muss man das mit ihm besprechen. Und am Ende ist das, finde ich, der Ort, wo man alles zu
Ja,
klären hat, was man im Gespräch mit anderen, auch wenn das schön ist, sich auszutauschen und man
definitiv.
daran wachsen kann. Das
Das
wichtig ist,
ist,
dass
es geht
da eben
sogar
auch.
noch weiter, Lara. Guck mal, neulich hat mir das jemand, wann war das? Vor 2, 3 Jahren habe ich ein krasses Gespräch mit einer Person gehabt, die große Schwierigkeiten hatte mit ihren Kindern. Es waren mehrere Kinder, die sich überhaupt nicht in ihrer Kirchengemeinde wohlgefühlt haben. Das war eine Konfliktkirchengemeinde, die hat Schwierigkeiten gehabt, die war unattraktiv, von den Menschen unfreundlich. Also wenn das alles stimmt, was sie mir erzählt hat, das war der absolute Absturz, diese Gemeinde. Und sie sagt, ein paar Kilometer weiter, 2 Kilometer weiter, gibt es eine andere Kirche, eine Baptistenkirche, die, sie ist nicht Baptistin, sie ist Adventistin, und sagt, und da geht's ab. Da ist Jugendarbeit, da ist Sport, da ist Chor, da ist nette Leute, Essen. Also riesen Kontrast. Und sagt, das Einzige, was mich in meiner Ortsgemeinde und meine Kinder hier hält, ist die Überzeugung, dass wir theologisch richtiger sind als die anderen. Ja? Sag, was soll ich jetzt machen? Also soll ich jetzt aufgrund meiner theologischen Überzeugung, dass wir richtig sind, in Anführungsstrichen, soll ich in einer Kirche bleiben, die uns allen nicht gut tut? Ja? Oder gehe ich in eine andere Kirche, von der ich überzeugt bin, dass sie theologisch nicht so richtig ist wie meine Kirche, aber die mir im Leben viel mehr gibt und viel Jesus-ähnlicher ist und viel mehr Prinzipien von Jesus Christus durchlebt als meine eigene Gemeinde. Und genau da bricht sich genau die Frage nach Wahrheit und nach Relevanz oder Lebensrelevanz, sage ich mal. Was nützt mir eine Überzeugung, eine Wahrheit, wenn sie mich nicht frei macht, wenn sie mich nicht glücklich macht im Leben, wenn sie nicht etwas dazu führt, dass ich ein erfüllteres Leben habe? Und die Person ist heute noch geblieben in ihrer alten Kirche. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Und
Mit den
oft,
Kindern.
ja, genau, weil sie sich nicht überzeugen kann, aber sie nicht die Entscheidung für sich treffen kann, etwas zu verlassen, was sie für richtig hält. Und zahlt jetzt einen krassen Preis dafür. Ich weiß nicht, wo das enden wird, ja. Aber das ist genau die Frage, ne? Vor allem,
Krass.
beziehungsweise, wo ziehst du die Grenze? Ja, also ein Zuhörer wird jetzt wahrscheinlich sagen, naja, dann wandere ich halt von Kirche zu Kirche und gucke, wo es mir gerade am besten passt, so nach dem Motto. Wo bleibt dann deine Überzeugung? Ich verstehe das Argument schon. Also wenn ich nur nach dem Bauch entscheide, wo es gerade schön ist. Aber ja, du verstehst, was ich meine. Also das ist
Ja, ich
kompliziert.
verstehe es.
Kompliziert.
Hat mich jetzt total gewundert, dass die Geschichte so ausgegangen ist, weil ich habe eine sehr, sehr ähnliche Geschichte bei mir im Netzwerk und da sind sie gewechselt und das ist total super. So, die Kinder sind mega happy, die Erwachsenen haben da einen guten Anschluss und wirklich ein gut gelebtes Glaubensleben. Also es ist so toll einfach. Schade.
Naja, aber wenn du deine Erlösung an theologischen Sachfragen festmachst, ja, dann ist es dann konsequent wiederum so zu entscheiden, ne?
Ja, ist
Was
wahrscheinlich auch so ein Ding,
traurig ist.
was nicht. Also wo es vielleicht auch einfach, ja, wo es kein richtig und falsch gibt, weil wenn du natürlich dann die Gemeinde wechselst, aber die ganze Zeit so zerrissen bist und das irgendwie die Kids mitbekommen und dann hat das ja auch wieder negative Auswirkungen. Also es muss dann ja auch was sein, was du dann auch voller Überzeugung tun kannst und nicht dann daran zugrunde gehst, dass du eigentlich die ganze Zeit das Gefühl hast, du wärst total der
Genau,
Heuchler jetzt, weil
genau,
du
genau.
es dir einfach machst oder keine Ahnung was. So, also
Ja,
vielleicht ist es dann.
und das ist ein schwerer Prozess. Also angenommen, ich würde jetzt in eine andere Gemeinde wechseln und ich müsste jetzt zum Beispiel die Lehre von der Kindstaufe auf einmal annehmen, ja, oder von der Unsterblichkeit der Seele oder von solchen Dingen und müsste das alles aus, und ich will es ja aus, also wenn ich irgendwo bin, dann will ich es ja voll ausleben und nicht nur als Gast so surfen und sagen, ich genieße den Potluck mit euch. Also da stelle ich mir schon die Frage, was das für ein harter Prozess sein muss, quasi sich dann zu zwingen, eine Überzeugung, die du schon mal hattest, ja, aufzugeben und eine neue anzunehmen. Geht das überhaupt, ne? Oder lebt man immer in so einer Art Kompromiss quasi und sagt, okay, das ist quasi der Preis, den ich dann dafür zahle, dass ich glücklicher bin als in der richtigen Kirche. Also das ist schon crazy, also ja, was es da für Möglichkeiten gibt.
Miki, lass uns da mal einen Punkt setzen. Wir haben ja nächste Woche wieder Gelegenheit, einen weiteren Aftertalk zu machen. Da werden wir uns mit unserem fantastischen Taufgottesdienst beschäftigen, den wir letzten Sabbat feiern durften. Und kommenden Samstag haben wir ja wieder Gottesdienst. Also wenn du, lieber Hörer, Lust hast, dann komm doch einfach bei uns vorbei. Um 11 Uhr findet es immer statt in der Waldfriedener Gemeinde in der Ehrwalder Straße. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über jeden, der kommt. In jedem Fall eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Ciao.
Alles Gute. Ciao.
Ich musste bei dem Wahrheitsding, ich musste so oft an ein Buch denken, was ich jetzt gelesen habe. Und ich musste bei diesem Buch ganz oft an dich denken. Welches? Weil du mal irgendwann gesagt hast, Lara, ich könnte Bücher über Diäten schreiben. Und ich habe jetzt ein Buch gefunden, das ist das einzige Buch, was du lesen musst.